Wir fahren fort der Betrachtung vom Leben des Propheten Elisa. Wir stehen 2. Könige 6. Zwischen letzten Bibelstunde, wo ich da stehen geblieben bin, und heute liegen, glaube ich, 6 Dienstage so etwa rund. Aber ich hoffe, Sie wissen den Zusammenhang noch. Wir besprechen die Geschichte des Propheten Elisa. 2. Könige 6. Die Kinder der Propheten sprachen zu Elisa: Siehe, der Raum, da wir vor dir wohnen, ist uns zu enge. Lass uns an den Jordan gehen und ein jeglichen daselbst Holz holen, dass wir uns daselbst eine Stätte bauen, da wir wohnen. Elisa sprach: Geh hin. Und einer sprach: Geh lieber mit deinen Knechten. Elisa sprach: Ich will mitgehen. Und er ging mit ihnen. Und da sie an den Jordan kamen, hieben sie Holz ab. Und da einer ein Holz fällte, fiel das Eisen ins Wasser. Und er schrie und sprach: O weh, mein Herr, dazu ist's entlehnt. Aber der Mann Gottes sprach: Wo ist's entfallen? Und da er ihm den Ort zeigte, schnitt er ein Holz ab und stieß dahin, da schwamm das Eisen. Und es heißt wörtlich im Hebräischen: Da floss das Eisen. Und er sprach: Heb's auf. Da reckte er seine Hand aus und nahm's. Wir wollen die Geschichte Reihe nach besprechen. Offenbar ist hier in Israel, das damals, das Nordreich, das damals ja recht abgöttisch war, wo das Heidentum aus den umliegenden Ländern durch so Könige wie Ahab eingedrungen war. In dieser Zeit haben sich die ernsten Christen, hätte ich beinahe gesagt, zusammengeschlossen. Offenbar zu kleinen Kolonien, nicht? Zu so einer Art Kibbutz. Zu kleinen Siedlungen. Anders kann ich es gar nicht verstehen, dieses Wort von den Kindern der Propheten. Das heißt, das waren nun zum Teil die jungen Männer, Schüler des Elisa, die er ausbildete und als Boten aussandte. Aber der Hintergrund dieser Kolonie ist uns nicht ganz klar. Aber eins wird deutlich: Hier sammelten sich um den Elisa die Leute, die mit Ernst Christen sein wollten, in einer abgöttischen Zeit. Und da sagen sie: Der Raum wird uns zu eng. Meine Freunde, es war eine Zeit, wenn Sie an die Verse vorher denken, an die Kapitel vorher, etwa in Gilgal, wo der Prophet verspottet wurde von den Halbstarken da. Es war eine Zeit, in der die Kinder Gottes unterdrückt und verfolgt wurden in Israel, verspottet und verhöhnt wurden. Und da sammelten sich so Kreise und der Raum wurde ihnen eng. Da sind zwei Dinge mir wichtig. Erstens, dass Unterdrückung der Gemeinde Jesu immer zum Vorteil ist. Nichts ist für die Gemeinde Jesu so tödlich wie der Zustand, in dem wir augenblicklich leben. Nicht? Wo alles christlich ist, wo es gar keine Schwierigkeiten gibt. Verstehen Sie? Wo man ruhig in die Bibel schwänzen kann: Den nächsten Dienstag ist ja noch eine und in 10 Jahren ist auch noch eine. So, nicht? Verstehen Sie? Wo aber Evangelium selten wird, ich denke an die Zeiten des Dritten Reiches, nicht? Oder ich denke an die DDR, da wird die Gemeinde Jesu von der Welt plötzlich abgesondert, sie kann ihre Leuchtkraft entfalten und wird stark. Sie haben sich noch alle an der Gemeinde Jesu Zähne ausgebissen, die sie vernichten wollten. Aber das ist mir so wichtig nun, dass es hier heißt: Der Raum wird uns zu eng. Diese Gemeinde hielt sich nicht nur, sie bekam nicht bloß eine starke Leuchtkraft, sondern sie wuchs. Da kamen neue Leute dazu. Unsere Bibelstunde ist ganz groß, aber seit einem Jahr wächst hier nichts mehr, nicht? Verstehen Sie? Da wächst nichts mehr dazu. Da sind Ferien, nimmt es ab und nachher ist wieder voll. Aber verstehen Sie, da stimmt was nicht. Da stimmt was nicht. In der Apostelgeschichte heißt von der Gemeinde Jesu Christi: Der Herr tat hinzu täglich zur Gemeinde. Hinzu täglich, stellen Sie das mal vor, nicht? Wenn hier ein neues Gesicht aufkreuzt, dann springen wir bis an die Decke, nicht? Und freuen uns, wenn er ein zweites Mal aufkreuzt und nicht wieder wegbleibt. Der Herr tat hinzu täglich. Man spricht heute so viel von Mut zu kleinen Kreisen. Das ist eine wundervolle Angelegenheit. Aber ich meine, die Christenheit sollte Mut zu großen Kreisen kriegen. Ja, verstehen Sie? Und zu glauben, dass wir die Verheißung haben, dass der Raum auch zu eng werden kann. Das heißt, die Propheten Jesaja, ich würde gerne die Stellen alle vorlesen, aber jetzt würde ich beim ersten Vers mich lange aufhalten. Spanne deine Seile weit von dem Zelt, nicht? Der Raum soll dir zu eng werden. Doch Herr will auch große Dinge tun. Glauben Sie mal, dass die Klatrigkeit nicht unbedingt zum Christentum gehört. Ja? Nicht unbedingt zum Christentum gehört. Früher hat man Kirchen gebaut mit 2000 Plätzen, heute baut man Kirchen mit 600 Plätzen, aber die sind auch noch zu groß. Ja? Lieben Freunde, gut, mögt so sein. Aber wo lebendiges Geisteswesen ist, wo Jesus selber sich persönlich offenbart, wo Sünder überführt, wenn wir Sünde und Heil finden im Kreuze Jesu, da wird der Raum auf die Dauer zu eng. Da wächst was, da ist ein Sog. Habe ich recht gesprochen? Finden Sie nicht? Ja, sind wir uns einig. Jetzt Vers 2. Da sagen die Männer also in der Kolonie, da in dieser kleinen christlichen Siedlung, der Raum ist uns zu... Verstehen Sie schlecht da hinten oder habe ich mir zu schnell sprechen angewöhnt? Ich bin gar nicht mehr gewöhnt zu Versammlungen. Ich habe vom 19. Juli bis zum etwa 20. August jeden Tag zu 2.000 bis 5.000 Menschen gesprochen. Außer einem einzigen Tag mittendrin, nicht? Also da, so offen sind die Türen, nicht? So offen. Wundervoll. Ich muss mir das wieder auf Laufstärke von dem Sälchen hier einstellen. Sehen Sie, das wird all den Leuten nun zu eng. Und da sagen sie einfach, wir wollen an Jordan gehen, da sind Wälder und wollen Bäume fällen und bauen. Ich muss sagen, als ich das so in der Stille las, habe ich diese Burschen, diese Prophetenschüler und ihre Frauen bewundert. Denn ich könnte nicht Bäume fällen und ein Haus bauen. Offenbar waren das ganz lebenstüchtige Burschen, die sich da zusammengefunden haben. Darf ich in dem Zusammenhang sagen, wie die Klatrigkeit nicht unbedingt zum Christentum gehört, so gehört auch die Lebensuntüchtigkeit nicht unbedingt zum Christenstand. Wirklich nicht, nicht? Die Leute waren ganz tüchtig, wir haben keine Häuser, also gehen wir hin, hauen wir Holz und bauen uns Hütten. Die Burschen haben mir Spaß gemacht, die jungen Männer. Die alten Greise in meinem Alter sind da nicht mitgegangen, nicht wahr? Sondern die jungen Männer zogen da los, Holz zu fällen. Es ist nicht ganz klar, ob sie eine ganz neue Siedlung anlegen wollten am Jordan oder nur Holz da holen. Das wird aus dem Text einfach nicht klar. Die Nebensächlichkeiten bleiben verborgen. Aber sehen Sie, diese Tüchchenkerl ist was Schönes um Tüchchenleute. Ist einfach was Schönes um Tüchchenleute, ne? Ich so in meiner Jugendarbeit, ich kann mich ärgern, wenn einer ein Tüchcherhelfer ist, aber in seinem Beruf versagt er. Es gibt heute so Typen, nicht? Religion sehr gut, Mathematik schwach, nicht? Das ist übel. Diese Tüchchenleute, die also sowas verstehen, wollen nun trotzdem nicht ohne den Propheten gehen. Geht hin, sagt Elisa, da sagt einer, ach, geh doch mit deinen Knechten. Warum wollen sie nicht ohne den Elisa gehen? Waren sie überzeugt, dass der Elisa ein besserer Holzfäller war als sie selber? Oder glaubten sie, dass Elisa besser Häuser bauen konnte als sie? Das glaube ich nicht. Sondern durch Elisa redete der Herr zu ihnen. Durch Elisa war der Herr, der lebendige Gott, der ferne Gott, der verborgene Gott, zu ihnen gekommen. Und sie wollen nicht ohne ihn sein. Ohne sein Wort, ohne seine Tröstung. Lieben Freunde, der Prophet der neutestamentlichen Gemeinde heißt Jesus, der Sohn Gottes. Ich hoffe, Sie wissen, dass Jesus drei Ämter hat. Er ist der Priester, der uns mit Gott versöhnt. Er hat sich selber zum Opfer gebracht auf dem Kreuz. Er ist der Priester, darum brauchen wir keine Priester mehr. Das zweite Amt ist das Königsamt, das ist noch verborgen, ein Geheimnis, eine Gemeinde, das wird er ausüben, wenn er wiederkommt. Und das dritte Amt ist das prophetische Amt, er ist das Wort Gottes. Unser Prophet heißt nicht Elisa, sondern Jesus. Und es hat mir Eindruck gemacht, dass diese Prophetenschüler ein ganz praktisches, alltägliches Ding tun wollten. Bäume fällen, Häuser bauen. Aber er sollte dabei sein. Das ist für uns außerordentlich wichtig. Christen sind Leute, die nichts unternehmen wollen. Also auch im praktischen Leben, wissen Sie, ohne ihn. Das ist ja das große Missverständnis im Christentum, wenn man das Christentum in der Bibelstunde pflegt, in der Gemeinschaft und Geschäft, Beruf, Haushalt ist was ganz anderes. Das ist ein großer Irrtum. Sondern wenn wir wirklich einen lebendigen Heiland haben, dann sollten wir es tun wie diese Leute. Geh doch mit deinen Knechten. Geh doch mit deinen Knechten ins Studium, ins Geschäft, in Haushalt, geh mit deinen Knechten. Ich habe eine Leiterfreizeit hinter mir und eine vielen interessanten Ereignissen meines letzten 5 Wochen. Und da habe ich an einem Tag mit den Leitern gesprochen über, so heißt es im Thessalonicher Brief, über den Glauben der Wahrheit. Und da habe ich gesagt, der Glaube der Christen richtet sich nicht auf einen nebulosen Herrgott, sondern auf die Offenbarung Gottes, auf Jesus. Und da müssen wir nun ganz klar machen, dass unser Glaube gewissermaßen 2 Teile hat. Der christliche Glaube richtet sich auf das Werk, das Jesus ein für alle Mal für mich vollbracht hat. Er hat mich versöhnt. Er hat mich erkauft. Er hat meine Schuld weggetragen. Das gilt, verstehen Sie? Das hat er getan, da kann ich nichts davon tun, nichts dazu tun. Ich kann es einfach annehmen. Das heißt, der christliche Glaube richtet sich auf Jesus, auf den Gekreuzigten. Zweitens aber richtet sich der christliche Glaube auf Jesus, den Auferstandenen. Er lebt. Man kann nicht Christ sein, wenn man nicht mit Jesus zusammenlebt. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Ich bin der Hirte, ihr seid die Schafe. Ich will mich mit dir verloben in Gerechtigkeit. Ich bin der Bräutigam, du bist die Braut. Verstehen Sie? Mit ihm zusammenleben. So wie diese Leute sagten, wir können nicht mal Holz fällen, wenn du nicht dabei bist, Prophet Gottes. So sollten wir stehen. Wenn wir so nicht stehen können, dann sollten wir mit dem Christentum gar keinen Anfang machen. Verstehen Sie? Es wird mir immer deutlich, je älter ich werde, Wenn man nicht wirklich darum ringt, mit Jesus zu leben, dann sollte man lieber gar nicht anfangen mit ihm. Ne? Lieber gar nicht anfangen. Also sie nehmen den Propheten mit. Und dann geht der Prophet mit und wird Holz gefällt. Der Elisa wird nicht Holz gefällt haben, der hat da gesessen und zugeschaut und was weiß ich, und gebetet und die Müden erquickt. Und da passiert also die nette kleine Geschichte, dass einer eine Axt schwingt direkt am Wasser und will einen Baum fällen, da fliegt das Eisenstück von dem Holz weg und saust ins Wasser rein. Und dann schreit der Mann, weh mir, dazu ist entlehnt. Das stellt sich raus, der war so arm, dass er nicht mal eine Axt kaufen konnte, die hatte er sich gepumpt. Ne? Der hatte sich gepumpt. Und ausgerechnet die geliehene Axt, die fällt ihm nun also in den Jordan. Holt es mal einer raus, solange man keine Tauchgeräte hat, nicht? Ich finde das so, wissen Sie, das ist so, plötzlich ist so ein Zug in der Bibel drin von so Natürlichkeit. Geht dem doch immer so. Das geliehene Sachen, das ist einfach Pech, nicht? Ich leihe mir ein Buch, ein besonders wertvolles, und da fällt eine Kaffeetasse drüber. Oder es fällt mir auch ein Butterbrot, nicht wahr? Kennen Sie das? Oder man leiht sich einen Schirm bei Bekannten und den lässt man der Straßenbahn stehen, nicht? Genau. Sein Eigen schleppt man 7 Jahre mit rum. Aber den geliehen lässt man, und so, mit geliehenen Sachen ist einfach eine schwierige Angelegenheit. Dazu ist es entlehnet. Sehen Sie, das ist eine Not. Der Mann hat das Beil geliehen, er muss zurückgeben. Und nun ist es verschwunden. Nun kann er erst nicht weiterarbeiten und zweitens weiß er nicht, waren sehr arm, nicht? Dass eine Axt für sie was bedeutet. Und er weiß nicht, wie er die zurückgeben soll. Er ist wirklich in der Verlegenheit. Und da sagt Elisa, wo ist das gewesen? Hier an der Stelle. Er nimmt einen Baumstamm oder ein Stück Holz, ich weiß nicht was, und stößt ins Wasser. Und dann geschieht das Wunder, das Eisen kommt, nimm dir es. Wissen Sie, Da haben natürlich nun die Gelehrten dran rumgerätselt. Die einen sagen, es sind überhaupt Legenden. So ähnliche Legenden gibt es von Buddha und von Abu Baba, nicht wahr, und so weiter. Und die können uns ja alles erzählen dann von Persien und Asien und so. Oder sie sagen, das habe ich also so um die Jahrhundertwende, der Elisa, der hat das so gemacht, der hat sich genau zeigen lassen, hat einen langen Stock genommen und ist dann genau in diese Öse des Spalts hineingefahren, hat so hochgehoben wieder, nicht wahr. Na, da glaube ich lieber schon an Wunder meines Herrn, nicht? Das fällt mir nicht schwer. Das fällt mir nicht schwer, an Wunder zu glauben. Ich glaube die Geschichte, wie sie dasteht. Wenn Sie es nicht glauben können, ist es vielleicht zur Seligkeit nicht notwendig. Wenn Sie an den Sohn Gottes glauben, das ist zur Seligkeit notwendig, nicht? Aber ich möchte Ihnen sagen, dass wenn Sie anfangen, den Herrn kennenzulernen, machen Ihnen solche Geschichten keine Nöte. Zumal so eine moderne Naturwissenschaftler uns sagen, das macht ihnen auch keine Nöte, nicht mehr. Wir wollen lieber hören, was bedeutet diese Geschichte. Erstens bedeutet sie das, der Herr legitimiert seine Boten. Der Elisa ist mitgegangen. Geh mit deinen Knechten. Jetzt passiert so Malheur. Muss der Mann nicht denken, sie, es hat doch keinen Wert, dass der Elisa mitgegangen ist. Das hat auch keinen Wert. Und das ist mir so herrlich, dass der Elisa nicht zuschanden wird, sondern von seinem großen, starken Gott legitimiert wird. Verstehen, was ich meine? Der Herr bekennt sich zu ihm. Das ist nicht nur vor 3000 Jahren so gewesen, das geschieht heute noch so. Ich will Ihnen eine Erfahrung erzählen von den letzten Wochen. Ich hatte wir mussten 80 Jungs noch in eine größere 14-tägige Freizeit mitnehmen. Sonst hätten die unsere Sommerlage nicht mitmachen können. Die Eltern sagten, entweder gehen sie mit uns nach Mallorca oder so wohin, nicht? Oder ihr nehmt sie ganz. Und die wollten gerne mit uns gehen. Und dann mussten nach dem Sommerlager 80 Mann noch mit nach Württemberg. Und weil ich erst eine Leiterfreizeit hatte, konnte ich nur die zweite Hälfte dieser Freizeit leiten. Und die erste Hälfte musste ich zwei junge Studenten mit diesen 80 Mann allein lassen. Und diese zwei jungen Studenten, die hatten natürlich eine große Sorge, wie wird das gehen mit so 80 Burschen, nicht? Das waren also zum großen Teil große Randfiguren, ziemliche Randfiguren, nicht? Eine Mutter rief mich an und sagte, ich warne Sie, mein Sohn will damit, der ist fürsorgereif. Ich sage, reden Sie doch nicht so von Ihrem eigenen Sohn, das tut einem ja weh, nicht? So Typen. Und natürlich hatten diese beiden jungen Studenten etwas Sorge, wie es ihnen gehen würde mit diesen 80 Mann. Und dann ging es die ersten zwei, und da waren wir in einem christlichen Dorf, Wilhelmsdorf da, nicht in so einer christlichen Siedlung. Und die ersten zwei, drei Tage war es dann auch schwierig, nicht? Da kamen so Diebstähle vor. Und dann hat einer dieser jungen Studenten, nicht? Nachdem er sich in Gott gestärkt hat, das Volk zusammengerufen und hat sie einfach vor Gott gestellt. Und hat gesagt, also das geht nicht. Und ich, so, ohne was zu wissen, einfach nur in Vollmacht. Ich gebe euch Zeit bis heute Abend um 6, dass die, die gestohlen haben, jetzt kommen und sich melden und die Sachen bringen. Und dann kommen sie an, mit weichen Knien und bibbernden Kinnbacken. Und bekennen Sachen, die schon vorher geschehen sind. Nicht, da haben so in Kiosken mal so Postkarten geklaut, also was so Jungs tun. Nicht? Bekennen die Dinge auf einmal. Und dann bricht der Geist Gottes durch, als ich hinkomme, ist da was passiert. Da hat mich, wie ich die Geschichte hörte, hat es mich doll gepackt. Denn wenn nun keiner kam, dann war er ja blamiert, verstehen Sie? Er konnte ja nicht sagen, ich ahne, wer es ist oder was. Keine Ahnung. Das sagt er auch offen. Aber wir stehen vor Gott und ich gebe euch Gelegenheit, bis 6 Uhr die Dinge ins Reine zu bringen. Und dann kommen sie. Und unter solche 80 gottlosen Essener-Schlägern bricht auf einmal der Geist Gottes durch, dass sie Sünden bekennen. Gestohlene Sachen zurückbringen. Da sage ich, das ist das Unheimliche, wie der Herr sich zu seinen Boten stellen kann. Verstehen Sie? Wie er sie legitimieren kann. Und das Zweite, was an dieser Geschichte mir so wichtig ist, ist dies, Doch Herr hilft wirklich in alltäglichen Kleinigkeiten. Wir haben einen großen Gott. Wie sagte Dammann, er sprach und es rollten die Planeten. Und die Freunde Dammanns erzählen, dass er die Hand so hielt, also rollten die Planeten jetzt seine Hand raus, nicht? Er sprach und es rollten. Dieser große Gott, nicht wahr? Der die Sterne lenkt am Himmelszelt. Der kümmert sich um Kleinigkeiten im Leben seiner Kinder. Um eine verloren gegangene Angst. Das ist für die Vernunft unfassbar. Das ist für die Vernunft unfassbar. Verstehen Sie? Das, was ein Kinderlied sagt, kennt auch mich und hat mich lieb, nicht? Verstehen Sie? Mich. Das ist für die Vernunft unfassbar, wenn ich denke, wie klein die Erde ist im Sonnensystem. Und dabei ist die Sonnensystem doch nur eins von vielen unendlichen, für uns gar nicht überschaubaren Sonnensystem. Dieser kleine Planet und darauf die Menschen wie Pünktchen, wie mikroskopische Dinge. Und da soll der Herr sich um die verloren gegangene Axt eines seiner Kinder kümmern. Das kann die Vernunft nicht mitkriegen. Aber verstehen Sie, in dem Augenblick, wo ich wo ich Jesus kennenlerne und weiß, dass durch ihn Gott mich errettet hat, begreife ich den großen Satz aus dem Römerbrief. Wie sollte uns Gott mit ihm, mit Jesus, nicht alles schenken? Der Satz mir ganz neu aufhören. Welcher aus seines eigenen Sohnes nicht hat verschont, sondern hat ihn für uns alle dahin gegeben. Wie sollte er uns mit ihm nicht alles schenken? Ewiges Leben, Vergebung meiner Sünden, völligen Frieden, unverlorene Axt. Alles. Nicht? Und jetzt muss ich wieder eine Erfahrung von letzten Wochen, ich habe sie wahrscheinlich schon vielen erzählt, die Sache, sehen Sie, am Deutschen Sängerfest habe ich hier einen Gottesdienst gehabt unter sehr schwierigen Umständen, nicht? Die Presse hat ja schändlicherweise diese völlig katholisierte Presse in Essen nur dauernd Reklame für den katholischen Gottesdienst gemacht und kein Pips geschnauft, das soll ein evangelischer Gottesdienst sein, nicht? Und dass es nicht eine Riesenpleite wurde, ist also das reinste Wunder, nicht? Und nachdem ich diesen Gottesdienst gehalten hatte und fuhr ich los in das Sommerlager, meine 450 Mann waren schon am Sorpesee. Es war so gegen Mittag, der Festzug war hier losgegangen, der Ruhrschnellweg nach Dortmund war also verlassen, wie alles, was in der Gegend wohnte, war beim Festzug in Essen, nicht? Und da passiert es an der Kreuzung da, ich glaube bei einer Eickel, wie ich anfahren will, fährt der Wagen nicht mehr. Nur mein Wagen ist ein bisschen alt, ich kann es mich übel nehmen. Nicht? Aber er fuhr nicht. Ja, ich schiebe noch über die Kreuzung, hinter mir hupen so ein paar, die auffahren waren, so ein paar Einzelne. Ich schiebe noch über die Kreuzung rechts ran und dann sehe ich, da gluckert also Benzin raus, nicht wahr? Und ich drehe den Benzin an, aber mehr kann ich auch nicht. Ich verstehe so vom Motor so viel wie eine Kuh vom Polka tanzen. Da stand ich also nun, nicht wahr, irgendwas ist also nicht in Ordnung, aber was? Ich gucke mich rum, keine Tankstelle weit und breit. Und sie Sonntagmittag und Sängerfest in Essen. Ich kann natürlich auch keinen Menschen kriegen, den ich anrufen kann, der abschleppt oder irgendwas. Kaum ein Auto, was aus Essen rauskommt, was in Essen war, das blieb nun zum Festzug. Nicht? Und ich erzähle Ihnen das so, wie ich es erlebt habe. Nicht? Und dann habe ich gedacht, ich habe jetzt so oft davon geredet, dass der Herr in kleinen Dingen hilft. Ich habe mich also an den Straßenrand gesetzt und habe gesagt, Herr Jesus, du siehst, wie dämlich ich hier stehe. Ich muss in das Lager, die Jungs warten auf mich. Ich weiß nicht, wie ich hier wegkommen soll. Du musst sehen, dass ich wegkomme. Ich kann mir das auch nicht, habe ich gesagt in meinem Gebet, ich kann mir nicht vorstellen, wie das aussehen soll. Aber dir fällt sicher etwas ein. Amen. Und dann habe ich, wie ich Amen gesagt habe, kommt so etwas ältlicher, Mercedes 180 angebraust, sieht mich, hält, heraus springt ein Junge und sagt, ach, das ist der Pastor Busch vom Beigel raus. Da sage ich, gehörst du auch dazu? Ja, sagt er, ja. Ich sage, fährst du ins Lager? Nee, sagt er, ich kann nicht mit, ich werde von der Stadt verschickt. Da kam der Vater raus. Ich sage, sind Sie der Sohn, Vater von dem? Ja, sagen Sie mir, was sind Sie vom Beruf? Kranführer, sagt er. Kranführer. Ich sage, wenn Sie Kranführer sind, außerdem so einen alten Mercedes fahren, verstehen Sie was von, kommen Sie mal eben her, gucken Sie mal rein. Guckt er so rein, wie so Männer, nicht wahr? Da ruft er seinem Jungen, bringt doch mal eben den Schraubenschlüssel her. Ja, diesen, da, nicht wahr? Nein, den anderen. Und dann schraubt er ein bisschen. Geben Sie mal Gas, ich gebe Gas, tadellos. Er sagt, ich bin eilig, steigt ein, auf Wiedersehen. Ich sehe ihn noch winken, er verschwindet. Und ich fahre selig los. Nicht, Verstehen Sie, man muss das mal so wieder erleben, so primitiv, nicht? Dir wird was einfallen, dann kommt der Erste, der Wagen vorbeikommt, ist ein Mann, den ich überhaupt nicht kenne. Wie, verstehen Sie? Und nur den Hundert von Jungs kann ich diesen kleinen Boy nicht. Und der kennt mich halt, das war halt, da steht der Pastor Busch nicht. Und es könnte ja auch ein Pastor sein, der hätte genauso ratlos da gestanden. War ein Kranführer. Und ich möchte Ihnen, verstehen Sie, ich möchte jetzt hier nicht ein allgemeines Gottvertrauen predigen. Ich glaube nicht, dass ich ein Vertrauen zu Gott haben kann, wenn ich nicht zuvor durch Jesu Kreuz mit Gott versöhnt bin. Also dieses aller Welt fällt man diesen Gottvertrauen. Da kann ich nur vorwarnen. Gott ist mein Feind, solange ich durch Jesus nicht mit ihm versöhnt bin. Solange ich nicht Buße getan habe, Vergebung meiner Sünden durch Jesu Blut habe. Aber im Augenblick, wo ich im Schatten des Kreuzes, dass das Kreuz zwischen mir und Gott steht, wo das Kreuz mir bestätigt, du bist angenommen, wo ich in seiner wunden Mal lesen darf, meine Gnadenwahl, da darf ich wissen, ich bin Kind Gottes geworden und nun darf ich dem Vater vertrauen, wie ein Kind dem Vater. Das ist was, für Sie, das ist völlig anders als so ein allerwelts Gottvertrauen. Die Leute haben so ein Gottvertrauen, haben sie im Krieg schreckliche Dinge erlebt, haben sie den Glauben verloren. Sag ich, sie sind ja gar keine Kinder Gottes gewesen. Wie können sie ja mit ihm gar nicht als Vater reden, nicht? Ich muss erst mal ein Kind geworden sein, ehe ich dem Vater sagen kann, was mich drückt. Ist das deutlich? Wie sollt ihr uns mit ihm, mit Jesus nicht alles schenken? Ach Gott, bewahre sie vor so einem verdünnten Christentum, nicht? Was nur Enttäuschung gibt. Und das Erste, Gott legitimiert seine Boten, zweitens, er hilft in kleinen Dingen und das Dritte, was mir hier so wichtig ist, ist dies. In dieser kleinen Geschichte spiegelt sich die Führung Gottes im Allgemeinen. Ich will Ihnen deutlich machen, was ich meine. Der Herr konnte ja auch dafür sorgen, dass die Axt gar nicht ins Wasser fiel. Nicht? Dann braucht es gar kein Wunder, sie wieder rauszuholen. Mit dem? So sagt meine Vernunft. Aber so führt er seine Kinder, dass ihre Axt ins Wasser fällt, dass sie in Not kommen, in Anfechtung, damit er sich herrlich erweisen kann. An dieser kleinen Geschichte mit der Axt wird etwas deutlich, was allgemein gilt für die Führung Gottes mit seinen Kindern. Er führt sie nicht auf Rosenfaden, sondern er lässt sie ins Gedränge und in Not kommen, damit er sich herrlich erweisen kann. Wenn Sie mal die Geschichte lesen, wie Israel aus Ägypten zieht. Kennen doch nicht durch die Wüste. Da geht es von einer Schwierigkeit in die andere. Da kommen sie ans Rote Meer und da kommen die Ägypter hinter ihnen her. Da muss der Herr einen Weg im Meer machen. Dabei hat er sie dahin geführt. Er konnte sie so führen, dass sie gar nicht ins Meer kamen. Nicht wahr? Sie gehen direkt der Weg nach Kanaan. Und dann haben sie kein Wasser. Da gibt er ihnen Wasser aus dem Felsen. Er konnte sie ja an Oasen führen. Aber er lässt sie in den Durst geraten, um seine Herrlichkeit zu offenbaren, dass der geschlagene Fels ein Vorbild Christi Wasser gibt. Und so weiter. Bitte sehen Sie doch, wenn Sie ein Kind Gottes geworden sind, ich wünsche Ihnen, dass Sie es werden, nicht? Fragen Sie, ob Sie es geworden sind. Nehmen Sie es nicht so leicht damit. Aber wenn Sie ein Kind Gottes sind, wissen sich durch Jesus versöhnt, dann wollen wir uns doch darin üben, dass wir, wenn wir in Schwierigkeiten kommen, lernen, zu glauben, in der Mitte der Dunkelheit. Dies geschieht, damit er seine Herrlichkeit offenbaren kann. Er führt seine Kinder in Dunkelheit, damit er das Licht wird. Das geschieht sogar ganz im Großen. In der Bibel steht das unheimliche Wort. Doch Herr führt in die Hölle, in einem Psalm Davids, doch Herr führt in die Hölle und wieder heraus. Er führt in die Hölle und wieder heraus. Und ich kann Ihnen sagen, also bei solchen Evangelisationen, wie ich sie jetzt hinter mir habe, wo die Leute Räume gemietet hatten, die gegen jede Vernunft waren. Gegen jede Vernunft. In einem Ort mit 5000 Einwohnern ein Zelt, so ein Bierzelt sich mieten, mit 4000 Plätzen mindestens, nicht? Das ist gegen alle Vernunft. Und das wird also das wird viel zu klein, nicht so. Aber verstehen Sie, da stehen sie vorher davor, wie in die Hölle. Mutter sehen allein. Sie haben die Angst, die Leute setzen ihre Hoffnung auf den Pastor Busch, der wird das Zelt schon füllen. Ah, der hat das schon gemacht, nicht? Und sie wissen genauso gar nichts. Da erlebt man solche Anfechtungen wie ich, der Herr führt in die Hölle. Und wenn ich dann auf dem Podium stehe, darf ich erfahren, er führt mich nur in die Hölle, damit ich mein ganz Vertrauen auf ihn setze und er sich herrlich offenbaren kann. Das gehört zur Führung Gottes in großen und kleinen Dingen. Dieser Mann wurde nicht in die Hölle geführt mit seiner Axt, verstehen Sie? Aber er kam in Bedrängnis, in Bekümmernis. Oh, wenn wir alle unsere Schwierigkeiten so ansehen lernten, also Kinder Gottes, nicht ein anderer Mensch, nicht? Wer durch Jesus nicht versöhnt ist, für den gelten ganz andere Regeln, nicht? Ganz andere Regeln. Müssen Sie sich ganz klar machen. Euch, die ihr meinen Namen fürchtet, heißt in der Bibel, soll aufgehen die Sonne der Gerechtigkeit. Euch. Aber wenn wir lernen, unsere Schwierigkeiten so ansehen, dann geht es uns wie einen großen Gottesmann in Württemberg, der mal sagte, wenn ich in eine Schwierigkeit und Dunkelheit gerate, dann freue ich mich schon mit Spannung drauf, wie der Heiland sich da am Ende verherrlichen will. Mit einer Dunkelheit, nicht? Da freue ich mich schon mit Spannung darauf, wie der Heiland sich da am Ende verherrlichen will. Können Sie mal ein bisschen zuhören? Sehen Sie, ich muss jetzt, diese Geschichte könnte ich hiermit abschließen. Aber ich kann es nicht. Ich kann es nicht, weil ich glaube, dass damit, was ich jetzt gesagt habe, im Grunde die Geschichte gar nicht ganz begriffen ist. Ich bin überzeugt, dass diese alttestamentlichen Geschichten immer einen tieferen Sinn enthalten. Die Theologen sagen, das ist eine allegorische Auslegung. Ich werde es gleich... Das darf man nicht. Darf ich anwesenden Theologen sagen, wo steht es eigentlich geschrieben, dass man nicht allegorisch auslegen darf? In welchem Gesetzbuch? Gesetze, die Theologiepreise aufzählen, da kenne ich nicht ohne weiteres an, nicht? Da muss schon die Polizei dahinter stehen. Ich möchte Ihnen jetzt also eine allegorische Auslegung geben. Ich glaube, dass der Geist Gottes es so gemeint hat. Hier versinkt etwas, was wertvoll war. Für den Mann unendlich wertvoll. Lieben Freunde, ich möchte jetzt fortfahren. Ich habe im Geist neben dem Mann gestanden, wie er seinem sinkenden Eisen nachsah. Wie oft habe ich im Geist neben ihm gestanden und sah auch wertvolles Versinken, viel wertvolleres als eine Axt, nämlich Menschenseelen. Ich stehe auch am Jordan dieser Zeit so als Pfarrer und sehe Menschenseelen versinken. Wie viele habe ich gesehen, die haben als vielleicht vor 20 Jahren geglüht für den Herrn Jesus. Und da ist nichts von übrig geblieben. Ausgebrannt. Sie konnten beten. Ist nichts mehr da, ist alles versunken. Sind untergegangen. In Gewohnheitschristentum, versunken. Ich sehe alte Leute, die versinken in Verzweiflung über die Sinnlosigkeit ihres Lebens. Denken Sie mal, es hat mich so erschüttert, diese Filmschauspielerin, wie heißt sie da, diese, nicht wahr? Vergiftet sie. Vergiftet sie, warum? Das Leben ist sinnlos. Kann sich alles leisten, nicht? Das ist doch grauenvoll. Ist das nicht einfach ein Mahnmal für unsere Zeit? Mädchen, die sich alles leisten können, die Welt kennt, vergiftet sich, weil es alles leer und schade geworden ist. Da versinkt eine Seele, ja? Hab ich so gepackt, Ernest Hemingway, nicht? Der größte Schriftsteller unserer Zeit. Er schießt sich, wie er hört, dass er Krebs hat. Aber ich meine, um mich herum habe ich so viele Leute in Verzweiflung versinken sehen. Und in Sünde versinken sehen. Was meinen Sie, was man als Jugendpfarrer auf das steht und sieht, junge Kerls, um die man gerungen hat, wie sie versinken. Und wundert sich nicht mal, denn wir spüren ja alle den Sog von unten. Ne? Lieben Freunde, es gibt kein Kind Gottes, das nicht spürt, wie ein Sog aus der Tiefe an uns reißt. Ne? Es versinkt viel mehr als Eisen, es versinken Menschenseelen in der Hölle. Und da möchte ich auch rufen wie der Mann, oh Herr! Und nun ist, warum ist das so erzählt? Ich bin überzeugt, dass der Heilige Geist hier uns Hinweis geben will. Der Elisa nimmt einen Holzstamm und stößt ihn ins Wasser. Und da werden Naturgesetze aufgehoben und das Eisen kommt nach oben. Gott hat in die Flut dieser Zeit einen Holzstamm hineingerammt, nämlich das Kreuz Jesu Christi. Wenn Sie sagen, das ist aber gesucht, dann sage ich, Jesus hat befohlen, suchet in dem Alten Testament. Diese Schrift zeugt von mir. Und die ersten Christen lasen das Alte Testament so, dass sie Jesus lasen. Ich bin überzeugt, die lasen es so. Es geht nicht bloß um ein Eisen, was wieder hochkommt, sondern Gott hat auch einen Baumstamm in den Strom der Zeit hineingestellt. Und da kommt Versunkenes hoch. Versunkene Menschenseelen kommen hoch. Gegen Naturgesetze. Der erste gleich, als Jesus starb, war noch nicht tot. Da war ein Schächte am Kreuz. Ich glaube, der Mann ist ganz folgerichtig versunken. Wahrscheinlich miserables Elternhaus, üble Erbanlagen, schlechte Gesellschaft, leichtsinnig, nie überlegt, mitgeschleppt, verstehen Sie? Das war alles folgerichtig. Das war Naturgesetz, der Mann musste versacken. Und endlich als Verbrecher am Kreuz. Und dann ist neben ihm das Kreuz Jesu und plötzlich wacht er auf und sagt, wir haben es verdient. Oh Gott, jetzt habe ich Angst vor Gott. Wer kann mich retten? Herr Jesu, gedenke an mich, wenn du in dein Reich kommst. Und Jesus sagt, du wirst mit mir im Paradiese sein. Verstehen Sie? Eine versunkene Menschenseele, zu der Tiefe herausgeholt, erhoben zum Himmel, der erste, der Sohn Gottes mit hineinbringt in die ewige Welt. Und dann steht ein Hauptmann am Kreuz. Ach, das war alles folgerichtig, dass er versank, nicht? In Stumpfsinn. Dass er sich gar nicht mehr dabei denkt, wenn drei Menschen gekreuzigt werden. Muss sein Herz doch im Leibe rumdrehen, nicht? Aber der war das Töten gewöhnt. Nicht? Was waren die Menschenleben für einen römischen Centurio? Das war alles folgerichtig, wie er abgesackt war. Und das Kasernenleben und Saufen und Weiber und auch Grausamkeit. Und dann ist Jesu Kreuz da. Und dann geschieht es, der Mann in die ganzen Menschenmenge hinein zum Trotz bekennt, der ist Gottes Sohn. Seine ganze Karriere aufs Spiel setzt, dass er sich für den Verbrecher bekennt. Verstehen Sie? Eine Menschenseele glaubt, wird Kind Gottes. Und nun könnte ich weitermachen, Nikodemus, ein gelehrter Mann, aber versunken in Menschenfurcht. Er kommt in der Nacht zu Jesus, aus Furcht vor den Menschen. Er möchte gern die Wahrheit, aber schließlich kann man sich doch nicht losreißen von der öffentlichen Meinung. Und er ist auch wissenschaftlich gebildet. Verstehen Sie? Und dann kommt die Stunde, wo Jesus gestorben ist, und da geht er offen hin und sagt, ich bitte um den Leichnam Jesu. Und bekennt sich diesem Heiland. Jetzt können Sie die ganzen biblischen Geschichten erzählen. Verstehen Sie? Wie Jesus versunkene Menschenseelen hochholt. Aus dem Strom der Zeit heraus. Aus dem Strom der Vergänglichkeit. Aus dem Strom der Sünde. Aus der Hölle herausholt. Mich auch. Ich kenne doch mein Herz. Die Anlagen würden so sein, die Naturanlagen, dass man ein leichtsinniges Huhn ist, verkommt. Nicht? Wie kommt es, dass das Kreuz Jesu in Strom der Zeit hineingestellt auf einmal einem aufhebt, dass man Kind Gottes wird? Ich glaube, dass das der geheime Hintergrund dieser Geschichte ist. Und das tut er also heute noch. Und ich habe mir einen Haufen Beispiele hier aufgeschrieben, aber meine Zeit ist abgelaufen und darum möchte ich lieber sagen, ich möchte, Sie wären selber ein lebendiges Beispiel dafür, dass das Kreuz Jesu versinkende Menschenseelen hochhebt, heraushebt, aus dem Strom der Vergänglichkeit und zu Gottes Kindern macht. So, jetzt bin ich eigentlich fertig, aber ich muss nur noch eine Randbemerkung machen. Sehen Sie, also jetzt nochmal ganz einen Strich. Sind Sie am Schlafen? Na, hören Sie mir noch zu, ja? Also, als dem Mann das Eisen ins Wasser fiel, da rief er, oh weh, dazu ist entlehnt. Und es heißt im Hebräischen wörtlich, es ist erbeten. Und man, Luther übersetzt, es ist geliehen. Und so kann man es wahrscheinlich auch verstehen. Aber es gibt Ausleger, die sagen, das ist ein großes Missverständnis. Es ist erbeten, diese Axt. Vielleicht war das so ein armer Bursch und hat gesagt, jetzt möchte er mitarbeiten, haben keine Axt. Hat einen Herrn gebeten und der hat ihn das, was weiß ich, eine Lotterie gewinnen lassen oder was, nicht wahr? Und dann hat er also die Axt als Gebetserhörung bekommen. Das kann sein, das wissen wir nicht. Es ist erbeten. Das ist jetzt offen gelassen, ob vom Herrn erbeten oder von einem Menschen. Ich möchte das jetzt noch sagen. Wenn es so ist, dass es heißt, diese Axt erbeten, dann muss sie dem Mann ja ganz besonders lieb gewesen sein. Nicht? Die war im Denkmal der Gebetserhörung, wenn es so war. Und die verliert er, um sie wie durch ein Wunder wiederzubekommen. Und dazu sagt mein lieber Gottfried Daniel Krummacher, der Erweckungsprediger des Wuppertal, das ist Gottes Art, dass er uns auf ganz liebe Gegenstände und Menschen wegnimmt, was uns besonders ans Herz gewacht ist, wegnimmt, um nun sich besonders an unseren Herzen dadurch zu bezeugen, in irgendeiner Weise eine Herrlichkeit zu zeigen.